Gruber Talks, der Podcast von und mit Monika Gruber.
Liebe Facebook-, Instagram-Freunde, liebe Homepage-Freunde, was auch immer, wir reden heute über was, was ganz wichtig ist, ohne das geht es einfach gar nicht, nämlich über Geld. Und ich freue mich sehr, dass ich eine Spezialistin zum Thema Frauen und Geld habe, nämlich die Anne Connelly, eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, die zwei erfolgreiche Firmen gegründet hat. Zum einen ein Karrierenetzwerk, das 2000 Frauen miteinander verbindet, die Frontfrauen. Und dann noch ein unabhängiges Finanzportal für Frauen, nämlich Her Money. Mhm. Ja, und du hast geschrieben auf deiner Homepage, Frauen haben ein komplexes Verhältnis zum Thema Geld. Was darf ich darunter verstehen, unter komplexes Verhältnis an?
Das liegt hauptsächlich daran, weil sie gar kein Verhältnis zu Geld haben. Entweder das Klischeebehaftete, sie geben zu viel Geld aus und kaufen zu viele Klamotten ein.
Das ist das, was Männer sagen.
Das ist, was Männer sagen. Das ist aber auch, was viele Frauen gerne machen.
Okay.
Aber eigentlich liegt es eher daran, dass die Frauen sich zu wenig um ihr Geld kümmern. Ja, Frauen sind vielleicht eher ganz gut darin, auch zu sparen, aber sie investieren in der Regel nicht. Ja? Und das ist so eigentlich so ein bisschen das Thema. Und wenn man über Beziehungen auch spricht und so weiter, da wird es gerne dem Mann überlassen. Also das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Und deshalb habe ich Her Money auch gegründet, um einfach den Frauen ein bisschen Ermunterung an die Seite zu geben, sagen, hey Mädels, ihr könnt das und vor allen Dingen, ihr müsst euch auch kümmern.
Das finde ich ganz, ganz wichtig. Es wird auch, was ich erstaunlich finde, auch in Frauentalks, wenn man sich trifft abends, es wird eigentlich nicht über Geld geredet. Es wird über alles Mögliche geredet, über Schuhe, über Männer, über die Kinder, über Homeschooling, über Prosecco, über was weiß ich. Aber man redet ganz selten, was tust denn du für die Altersvorsorge zum Beispiel? Und du hattest ja neulich unsere, mittlerweile kann man sagen, gemeinsame Freundin, die Lydia Staltner von Lichtblick Seniorenhilfe, die mich immer mit dem Satz aufrüttelt, Altersarmut ist primär weiblich.
Genau.
Was daran liegt, dass natürlich viele Frauen wegen der Kinder einfach berufsmäßig ein paar Jahre ausgesetzt haben und sich vielleicht nicht um Geld gekümmert haben. Und dann kam oft eine Scheidung dazu. Und nach der Scheidung sind die Frauen oft die Gelackmeierten, weil sie sich nicht darum gekümmert haben oder weil sie irgendeinen Ehevertrag unterschrieben haben. Man glaubt es ja gar nicht, auch in der heutigen Zeit, ohne ihn gelesen zu haben.
Ja.
Da habe ich ja die tollsten Geschichten schon gehört.
Ja.
Und Altersarmut ist weiblich und das ist wirklich immer noch so. Und das ist, finde ich, so erschreckend. Aber warum ist es so, dass Frauen sich vor diesem Thema immer drücken? Was glaubst du, ist die Ursache?
Das ist, glaube ich, sehr stark verwurzelt in unserer Geschichte. Ich meine, du musst ja mal belegen, dass in fast noch unserer Lebenszeit, Frauen durften keine eigenen Konten führen, dies galt ja diese Hausfrauen-Ehe, du musstest deinen Mann um Erlaubnis bitten, um zu arbeiten, das ist ja alles noch nicht so wahnsinnig lange her. Und ich denke, dass diese übrigens sehr westdeutsche Einstellung natürlich sehr stark nachhallt, deshalb wurde auch oft zu Hause nicht viel über das Thema Geld gesprochen und das würde ich mal sagen, ist tief verwurzelt in uns einfach diese, das hat man nicht so gemacht und das Mädchen sollen dies und die sollen nicht jenes tun. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Treiber, warum wir Frauen uns da eigentlich so ein bisschen sozialisiert wurden, das nicht zu tun. Und wenn du dir auch diese gängigen Frauenzeitschriften anguckst aus der Vergangenheit, da ging es ja immer nur irgendwie um Mode und hübsch sein und da wurde dieses Thema auch wenig behandelt und Frauen in diese Ecke gestellt. Und dass du dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ja hier auch dieses Modell gewählt in Westdeutschland, dass die Frauen halt möglichst ein schönes Zuhause machen sollten und den Männern den Rücken stärken. Und das sind alles so eine Fülle von Komponenten, die dazu führen, dass wir Frauen da heute stehen, wo wir stehen. Aber es gibt ja Gott sei Dank eine Wende zum Besseren.
Eine Wende zum Besseren und Frauen wie dich, die vorleben, dass das Geld sexy sein kann, dass sie sich mit Geld zu beschäftigen interessant ist, dass es Spaß machen kann, dass es andere Frauen ermutigen kann. Du bist ja eine der Vorreiterin gewesen, du bist ja schon ganz früh, du bist 89 nach Amerika gegangen, nach Boston, um dort für Pioneer tätig zu sein, warst 3 Jahre dann dort, bist dann Geschäftsführerin von Morningstar in Deutschland gewesen, die erste weibliche Geschäftsführerin von Morningstar, ist dann noch warst in einer europäischen Managementfunktion noch tätig, hast 2 Kinder, das darf ich hier sagen, weil der Ian, der Steve fällt sich, aber der filmt uns gerade, dein erwachsener Sohn oder hast eine wunderbare Tochter und du hast immer sehr viel gearbeitet und trotzdem eine Familie gehabt, eine Partnerschaft gehabt, 2 Kinder. Es geht, aber es ist natürlich Wahnsinn. Ich glaube, beim Zuhören werde ich schon müde, wenn ich das überlege. Dein Tag hat auch nur 24 Stunden. Wie geht das? Zeitmanagement oder einfach dir Spaß am Arbeiten oder wie?
Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich habe ja lange in den USA gelebt. Das hat mich extrem geprägt und vor allen Dingen die Frauen, die mir dort begegnet sind. Und in meiner Zeit vor Pioneer war ich in einem amerikanischen Arbeitgeberverband tätig. Also ich war ein bisschen länger da. Ja. Und da habe ich da schon sehr viele Frauen gesehen, die gearbeitet haben und die Kinder bekommen haben und Vollzeit gearbeitet haben und das völlig normal war. Und dann habe ich mir damals gedacht, Mensch, also ne, was die können, kannst du auch. Mhm. Und weil ich über dieses Kinder und Karriere habe ich nie als junge Frau zusammenbekommen. Deshalb war das für mich das Thema sehr weit weg, bis ich das dort gesehen habe, wie selbstverständlich diese Frauen, die mir begegnet sind, das gemacht haben. Und mein Mann war ja Amerikaner und mit ihm, wir waren uns dann auch einig, als wir dann hier in Deutschland mal nach 10 Jahren Ehe soweit waren, sollten wir vielleicht mal ein paar Kinder kriegen, dass wir das auch selbstverständlich so machen. Und dann haben wir Kinder bekommen und ich habe meine Karriere machen können. Und mein Ex-Mann hat mich da auch immer sehr unterstützt darin. Also da gab es wenig Probleme damit. Und man muss dazu sagen, dass ich auch in einer Funktion dann war, wo ich auch gut Geld verdient habe. Und so ist für mich zu der damaligen Zeit, weil das ja über 20 Jahre her ist, gab es ja nicht diese ausgebauten Kinderbetreuungen, die jetzt auch nicht optimal sind, aber das besser als damals.
Gab es ja alles nicht. Also du hast ein Au-pair gehabt oder wie ging
das? Nee, gar nicht. Ich habe das alles dann halt privat organisiert. Wahnsinn. Ich habe dann eine Frau beschäftigt, eine Dame, die also fast 12 Jahre bei uns dann war und die sich um die Kinder gekümmert hat, die Reinigung besorgt hat, die Wäsche gefaltet hat, sodass wenn ich abends natürlich nach Hause kam, ja, war ich dann fertig, ne, und konnte sich einfach um die Kinder kümmern. Und ohne das wäre das mit 2 Kindern, mit 2 vollzeitarbeitenden Eltern sehr schwer denkbar gewesen. Und ich bin auch froh, also ich hätte das auch nicht machen können, wenn ich nicht das Einkommen gehabt hätte und auch nicht die Arbeitgeber, die ich hatte, weil ich ja auch niemals bei deutschen Unternehmen Karriere gemacht habe, das muss man dazu sagen, weil die amerikanischen Häuser da einfach schon wesentlich moderner aufgestellt. Oder
die Skandinavier waren. Zum Beispiel, die sind auch schon viel weiter als wir.
Ganz das
genau. Selbstverständlich.
Und vor allen Dingen mein Chef, der mich bei Morningstar eingestellt hat, wo ich dann Geschäftsführerin wurde, der war Schwede.
Ah, okay.
Und der Hans hat halt gesagt, hey, die Tatsache, dass ich eine Frau bin, 2 Kinder habe, eine erfolgreiche Karriere, ist für ihn ein Einstellungskriterium. Da habe ich ihn nur groß angeguckt.
Das ist bei uns, glaube ich, andersrum mittlerweile. Ja,
das habe ich also eben gesagt.
Gottes Willen, oder die ein Kinder kriegt noch ein zweites.
Ja, ja. Und das war, aber der war ja ein smarter Typ, weil der hat genau gewusst, wenn die hat Drive, die hat nicht viel Zeit, ja. Und die will erfolgreich sein. Ja. Und da wusste er genau, sind die richtigen Zutaten, um dass die hier das Deutschlandgeschäft wuppt. Ja, na, hat er recht. Also das war so der Hintergrund, wenn ich bei deutschen Häusern gewesen wäre, wäre diese Karriere mit 2 Kindern nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich gewesen. Und wir setzen uns ja heute auch mit dem Netzwerk der Vorfrauen dafür ein, dass du Arbeit in Homeoffice, was ja jetzt en vogue ist, zu einem Punkt, wo man fast schon sagt, muss ich wieder daheim arbeiten.
Ja, genau. Jetzt ist es so an einem Punkt, wo die Leute lieber, glaube ich, ins Büro wollen und einfach, weil der Mensch ein soziales Wesen und sie einander sehen wollen.
Ja, aber du siehst ja jetzt an dieser Corona-Situation, und dass auf einmal schwupp alle im Homeoffice sind. Ja,
und wie das geht.
Et voilà, es funktioniert. Ja, also in unserem Fall in der Fondsbranche, die Fondsmanagerinnen managen jetzt vom Küchentisch und bewegen Milliarden.
Ja.
Geht. Vertrieb geht auch über Video und Zoom-Calls. Also alles, was vorher so als Argument angeführt wurde, funktioniert jetzt mehr als gut.
Also könnte eigentlich die Zeit auch sein mag mit Corona und durch Corona, könnte das den Vorteil haben, dass doch vieles, was früher nicht machbar ist, jetzt durch Corona plötzlich, man sieht, okay, es ist machbar. Man kann von zu Hause aus arbeiten, die Leute können Familie und Beruf besser. Es ist auch dir immer ein Herzensanliegen gewesen, die Leute zu sensibilisieren dafür, dass Frauen ihre Karriereabsichten mit ihrem Familienwunsch vereinbaren können und Frauen dahingehend zu fördern.
Also ich denke, dass Corona da hat sehr viele Schwächen in unserer Gesellschaft offenbart.
Die da wären?
Bildungsprobleme, ne? Ich sage nur die Schulen, die sie schließen müssen.
Ja.
Aber halt auch die Digitalisierungsprobleme, die wir hier haben, der Einzelhandel, also das ist ja eine Fülle von Dingen, das ist ja auch nicht neu, dass der Einzelhandel da bedroht ist. Also
es wirkt jetzt wie so ein Brennglas, finde ich, dass diese ganzen.
Absolut. Es ist Shining Light auf das, was eh schon nicht so dolle läuft. Und es hat aber auch viele Chancen. Und das ist eine der Sachen. Am Beginn der Corona-Krise habe ich mir große Sorgen gemacht, was das für die Frauen bedeutet. Mhm. Und die ist auch insofern berechtigt, weil die meisten Frauen mehr Home als Office machen. Mhm. Und da muss man dann Bedenken haben, ob viele nicht einfach dann, weil die Belastung einfach zu groß ist, doch sagen, ich bleibe eher dann zu Hause und kümmere mich um mein Familienleben. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, dass sich doch eine starke Female Empowerment Bewegung, und du bist ja auch Teil dieser Bewegung, deshalb reden wir ja unter anderem heute auch, dass sich das doch eine sehr starke Bewegung gebildet hat, auch durch die ganzen sozialen Netzwerke, sodass die Frauen weiterhin eine Stimme haben. Mhm. Und das war in den vergangenen Krisen oft nicht der Fall. Und das finde ich doch sehr bezeichnend, das hat sich sehr stark verändert. Das heißt, wir haben uns das jetzt nicht einfach nur gefallen lassen, der Missstand wird kommuniziert. Und was das halt auch für Unternehmen bedeutet, ich denke auch, dass das bei den Unternehmen ankommt, dass man Homeoffice vereinbaren kann und dass auch für die Frauen dann das leichter wird, das zu kombinieren, und im Übrigen auch für die Männer. Mhm. Ja, weil das wird immer so ein bisschen reduziert auf die Frauen, dieses Thema, aber die modernen Frauen von heute wollen ja auch oft, dass der Mann gleichberechtigt mit dabei ist bei der Kindererziehung, und das ist oft soll, in den Unternehmen nicht gestattet.
Ja, das soll jeder. Also ich finde es immer so ein bisschen, wenn ich dann sehe, dass Männer im Familienzimmer rumhüpfen, eine Woche lang nach der Geburt und irgendwie oben ohne und dann Bäuerchen machen und Bauch streicheln, dann denke ich mir immer, das finde ich ein bisschen abtönend, aber soll jeder für sich selber entscheiden dürfen. Und wenn jemand das möchte, um Gottes Willen, dann soll er machen, sollen sie sich halb teilen und der Mann trägt den Tut und die Frau das Kind, mit mir wurscht. Aber nein, es ist, die Geschlechterrollen fließen so ein bisschen, und mein Gott, ich bin werde 50 und dann kapierst halt vieles nicht mehr, oder du sagst, es ist jetzt nicht mehr so meine Welt, oder es ist jetzt anders, als es war, als ich jung war oder so. Ich hätte das nicht gewollt, glaube ich.
Das ist absolut richtig. Das muss geht mir ja genauso. Ich bin ja noch ein bisschen älter als du.
Okay.
Hätt's nicht gedacht.
Wir kennen uns übrigens, das habe ich gar nicht erzählt, dass wir uns schon so lange kennen. Wir kennen uns, ich hab überlegt gestern, wie lange wir uns kennen, ist tatsächlich... Wir kennen uns seit mehr als 25 Jahren, darf man das sagen?
Da war, stimmt.
Ja,
da war die Megan noch ein Baby?
Megan noch ein Baby, du warst schon erfolgreiche Geschäftsfrau, und ich habe mein Geld für die Schauspielschule in einer Boutique verdient, nebenbei, beziehungsweise verdient habe ich nichts, weil ich habe das Geld gleich wieder ausgegeben. Und da haben wir uns kennengelernt und auch nicht aus den Augen verloren, Gott sei Dank. Das finde ich total spannend und bin sehr froh drüber.
Ja, genau. Und deine Karriere ist ja dann abgehoben wie eine Rakete. Und ich weiß noch, irgendwann mal habe ich diese nette Verkäuferin aus der Boutique, dann habe ich einen riesen Poster an der Stadt gesehen und da stand dort, schmeckt's nicht. Dachte ich, das ist doch die Moni, die kenne ich doch.
Ja, die schläft mit jedem drum, ist ja auf dem Plakat. Nein. Aber was ich dich noch fragen wollte, glaubst du, weil wir gesagt haben jetzt in der Corona-Krise, dass Frauen sich gut zusammengeschlossen haben, dass dafür die sozialen Medien gut waren. Ich sage immer zu Leuten, wir müssen lernen, noch bessere Netzwerkerinnen zu werden. Deshalb hast du ja auch deine beiden Firmen gegründet. Ich finde, Männer tun sich da oft leichter, die lassen auch so persönliche Aversionen außen vor. Ich glaube, die mögen sich teilweise gar nicht, gehen aber trotzdem zum Golfspieler und machen da einen Deal. Ja. Und wir Frauen halten uns oft, was mich so ärgert, mit so Kleinigkeiten auf, die ist hübscher, die ist schlanker, die hat einen fescheren Mann und die ist reicher oder was weiß ich. Und das stört mich immer so ein bisschen, weil ich glaube, wir könnten noch viel mehr bewegen, wenn wir, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht widersprichst du mir, wenn wir nicht versuchen, das Gleiche zu tun, was die Männer jahrelang getan haben, nämlich uns ein bisschen in die Ecke zu drängen und zu sagen, wir Frauen sind jetzt die Besten, und dann haben wir wieder, dann sind wir keinen Deut besser als die Männer, das jahrelang waren. Und wenn wir zusammenhalten, uns gegenseitig stützen, gute Tipps geben, und es gibt ja genügend Frauen, waren bei dir immer Frauen primär die Vorbilder oder eher Männer, wo du gesagt hast, das gefällt mir wieder, das, wie der das anpackt oder wie der das, also der Hans haben wir erwähnt.
Der Hans, also ich habe immer sehr viele, doch einige, würde ich mal sagen, Förderer gehabt. Das waren in der Regel Männer, weil die saßen halt an den Schaltstellen der Macht, die aber, ich sag mal, einfach mal flachsig mein Talent irgendwie erkannt haben und aber natürlich auch in Eigennutz gesehen haben, wie ich es eben beschrieben habe, und die mich dann auch gefördert haben. Also das hatte ich schon. Leider gibt es sehr wenige Frauen in meiner Karriere, die habe ich halt bei Pioneer, habe ich die auch gesehen in den USA. Die fand ich auch alle cool, aber mit denen hatte ich oft nicht unbedingt direkt zu tun, aber das war mehr ein bisschen aus der Beobachtung heraus. Und halt die Frauen, die ich geschildert habe, die Kinder bekommen haben bei dem anderen Arbeitgeber. Und aber ja, also von daher, ich hatte das schon, aber so eine Frau, die mich jetzt persönlich über den Weg geleitet hat, also ich hatte eine weibliche Chefin sehr wohl bei Pioneer in Deutschland. Mit der bin ich auch sehr gut zurechtgekommen. Das war damals unter der Ägide, wo ich schwanger war mit dem Ian. Die hat das dann auch sehr unterstützt, als ich zurückgekommen bin nach der Geburt und wollte wieder arbeiten. Hat mich sofort wieder auf die Bühne gestellt. Dachte ich mir, okay, jetzt bin ich wieder da, jetzt muss ich. Und dann habe ich aber beim zweiten Kind das genaue Gegenteil erfahren. Dann hatte ich einen männlichen Chef und der hat mich diskriminiert. Ja.
Und der wegen wirklich, deines...
Weil ich, der des sagte zu mir, du hast zwei Kinder, was machst du denn eigentlich hier? Oh. Ne? Das darfst du halt gesetzlich nicht mehr sagen, aber das war damals so. Und ich würde mal sagen, ich habe halt eine gewisse Persönlichkeitsstruktur und Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich das Netzwerk habe, weil ich der Meinung bin, nicht jeder, die diese Persönlichkeitsstruktur von mir hat, die eher extrovertiert ist und auch das ein Take No for an Answer, das entspricht nicht jeder Persönlichkeit.
Richtig.
Und ich habe in meiner Karriere sehr viele sehr intelligente, deutlich smartere Frauen als mich getroffen.
Das kann man mir vorstellen. Es gibt fast keine smartere Frau als dich, ganz ehrlich. Ich kenne viele Frauen.
Danke.
Genau, ich kenne viele smarte Frauen.
Ja, absolut. Aber wirklich ja. war, die wirklich sehr intelligent sind, auch sehr gebildet, vielleicht soll ich das auch nochmal sagen. Und die aber einfach gewisse Verhaltensweisen ablehnen. Mhm. Und die verlierst du einfach. Und die schreien nicht hier, wollen in die erste Reihe, die wollen eher gesehen werden und dann befördert werden. Und das funktioniert in der sehr männlich geprägten Welt sehr schlecht. Ja, weil wir Frauen denken halt immer noch, Gott, der muss doch sehen, was ich kann. Mhm. Ja. Aber ja, tut er, aber dann vielleicht will er einfach, dass du das weitermachst, weil das ist ja schlecht, wenn er dich befördert, dann muss es ja jemand anders machen.
Und vielleicht ist ihm doch lieber einfach, weil er es gewöhnt ist seit 30 Jahren, ein Mann einfach in dieser Position. Deshalb wärst du, höre ich raus, durchaus bist Fan von der Frauenquote. Also du
befürwortest es. Ich bin ein starker Verfechter der Frauenquote, das war ich als junge Frau nicht. Und das sind im Übrigen, wenn du die Diskussion verfolgst, heute auch die meisten jungen Frauen nicht. Was einfach daran liegt, das liegt einfach daran, dass die... weil du denkst, du bist gleichberechtigt aufgewachsen, du bist in die Schule gegangen wie die Kollegen, du hast einen Job, du hast studiert vielleicht und hast den ersten Job und wirst befördert, da fällt dir das gar nicht auf.
Mhm.
Ja, weil es geht doch, fließt ja so dahin. Und
oder meinst du nicht, dass sie denken, ich will wegen meiner Leistung befördert werden und nicht, weil ich jetzt eine Frau bin, weil das...
Das stimmt auch.
Diskriminieren. Nur ich habe jahrelang auch so gedacht, ich habe gedacht, naja, man möchte ja wegen seiner Leistung irgendwie erkannt werden und gefördert und befördert werden und nicht nur, weil ich eine Frau bin. Das ist ja per se auch schon wieder diskriminierend. Andererseits habe ich mir gedacht, haben wir jetzt jahrzehntelang hingenommen, dass es andersrum war und Männer nur, weil sie Männer waren, weiterkamen.
Das ist auch eine Quote.
Auch eine Quote.
Nur eine umgekehrte.
Ja. Genau.
Nee, du hast recht, das ist sicherlich auch ein großer Faktor, weil die Frauen sagen, ja, Moment, erstens mal merken sie am Anfang, es funktioniert eigentlich. Und dann heißt es, brauche ich nicht, weil ich glänze über Leistung. Mhm. Aber was man eben vergisst, ist, Karriere zu machen, ist wieder was anderes, als nur einen Job zu haben. Mhm. Weil wenn du einfach arbeitest, dann wird das wahrgenommen. Ja, wenn du aber vorankommen möchtest und du steigst immer höher in Führungsebenen auch auf, dann sind ganz andere Dynamiken wichtig. Und dann ist es auch wichtig, wie politisch du vielleicht auch denken kannst, warum Entscheidungen gefällt werden. Du darfst Dinge nicht persönlich nehmen und wir sind beide Krebse.
Schwer, ja.
Ja, also ich nehme Dinge
alles
immer
persönlich.
Ja, ich auch.
Ja, ja, total.
Aber
ich bin auch nachtragend.
Nee, das bin ich jetzt nicht.
Nicht? Nee. Wie ein Elefant.
Aber ich habe das gelernt, dass das keine gute Idee ist. Und das habe ich übrigens auch sehr stark gelernt von meinem schwedischen Chef.
Mhm.
Weil wenn du dort in diesem schwedischen Umfeld, es waren zwar ein amerikanisches Unternehmen, aber es war sehr geprägt von den nordischen Kollegen halt in Europa, weil das waren die Zentrale, da wurde einfach alles so besprochen, wie wir beide hier sitzen am großen Tisch und alles. Ja, wo du sagst, müssen wir das jetzt hier? Ich könnte lieber unter vier Augen.
Mhm.
Aber dann habe ich verstanden, das ging nicht gegen mich, es ging einfach um die Sache. Und das finde ich auch, das zeichnet auch die in den nordischen Ländern aus, sie sind da viel weiter. Und dann habe ich gesagt, das musst du ablegen, es geht nicht um deine Person, es geht um die Sache. Und nachdem ich das verstanden habe, bin ich damit gut klargekommen.
Mein Chef war ja Holländer und der war es genauso.
Genau.
Also da wurde auch in großer Runde immer besprochen, als ich noch einen anständigen Beruf hatte. Und das fand ich am Anfang auch ein bisschen befremdlich, aber wahrscheinlich ist es gescheiter, weil nichts hinterm Berg bleibt.
Genau.
Und dieses Gemauschel, dann, das wird immer irgendwo existieren, aber es ist nicht so stark. Aber Frauen können sich auch ganz oft, habe ich festgestellt im Berufsleben, nicht gut verkaufen.
Mhm.
Sprich, wenn es dann ums Geld und die Gehaltsforderungen geht. Also man ist dann immer mit dem zufrieden, was man angeboten bekommt und fightet nicht und sagt nicht, ja, aber hör doch zu, ich mache doch das und das und das. Was würdest du Frauen raten, wenn die in eine Gehaltsverhandlung gehen oder wenn es einfach wirklich ans Eingemachte, nämlich ans Geld geht?
Erstmal in die Gehaltsverhandlung gehen. Viele machen das nicht.
Ja.
Und viele sagen, ach, jetzt habe ich das, es langt schon. Habe ich sehr häufig auch gehört, es langt mir, weil. Ja. Und aber heute gibt es ja da mehr Diskussionen zu dem Thema. Also ich würde jede Frau erstmal empfehlen, guck mal, wie du stehst in Relation zu anderen, dass man vielleicht auch mal ein bisschen drüber spricht über dieses Thema, was uns in meinem Alter vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber die jüngeren Frauen schon eher, glaube ich, eher gewillt sind, drüber zu sprechen. Und du kannst dich ja auch heute mehr benchmarken. Ne, es gibt ja Gehaltsvergleiche im Internet, dann siehst du in etwa, was so die Range ist. Und dann einfach auch gezielt nachfragen und dann einfach mal sehen, was passiert. Und ich glaube, der wichtigste Tipp für Frauen ist, auch einfach mal den Mund halten. Weil das musst du auch lernen, weil ich glaube, wir Frauen zerreden Dinge. Mhm. Ja? Weil wir das so gewohnt sind, da fühlen wir uns mit wohl
wenn
und so weiter.
Ich höre die Männer schon applaudieren von der Kamera. Sagen, ja, einfach mal die Pappenbeuteln.
Ja, was ich damit meine.
Das ist übrigens auch das Rezept für eine gute Ehe, hat meine Nachbarin gesagt. So. Ja, die war über 50 Jahre verheiratet. Ja, Gott hab sie selig, meine liebe Koni-Mama. Da habe ich sie mal gefragt, weil sie so lange verheiratet war, was ist denn das Rezept für eure Ehe? Und dann sagt sie, man muss nicht immer alles ausreden. Einfach manchmal Smile halten.
Ja, okay.
Entschuldige, ich habe dich
unterbrochen. Nein, gar nicht, aber das ist genau der Punkt. Nee, weil wir Frauen tendieren uns dann zu zerreden und Ausflüchte zu finden, warum sie jetzt mehr Geld will und hier und da. Und deshalb einfach mal, das ist meine Forderung, und dann einfach mal Mund halten. So, und das muss man aushalten können, aber das kann man üben. Also wir haben ja da hier ein paar Gehaltscoaches, mit denen wir auch arbeiten, und die empfiehlt es auch immer.
Es gibt einen Gehaltscoach, finde ich ja mehrere. Total spannend.
Ja, also hier in München gibt es ja die Claudia Kimmich, das ist ja auch so ein Urgestein.
Schon gehört, genau.
Und die Claudia, die ist sehr unterhaltsam, aber die sagt dir auch solche Sachen. Und du musst doch einfach dann mal ruhig sein und es aushalten, weil der Gegenüber, dem ist es oft unangenehmer als dir selbst.
Das stimmt. Stille auszuhalten ist nicht einfach. Aber jetzt nochmal, wenn wir schon beim Thema Geld sind, du hast auf deiner Homepage geschrieben, du möchtest, dass Frauen nicht nur gute Sparerinnen sind, sondern gute Anlegerinnen.
Absolut.
Und ich weiß, dass wir schon oft darüber geredet haben, weil ich habe super, super konservativ angefangen und zu dir gesagt, nein, und wo du gesagt hast, ja, aber würdest du nicht mit Aktien? Und ich gesagt, um Gottes Willen, mein Geld so hart verdient, um da jetzt zu spekulieren. Und ich glaube, dass viele Frauen auch so ein Sicherheitsdenken haben. Also selbst wenn sie jetzt Geld, so Schmuggeld, wie ich immer sage, zur Verfügung hätten, wo sie sagen, okay, jetzt habe ich, was weiß ich, 500.000 Euro, wo ich sage, was mache ich mit dem Geld? In Zeiten von Nullzinspolitik muss man sich, glaube ich, also das für sein sauer verdientes Geld hat man die Pflicht, sich Gedanken zu machen.
Genau.
Wie kann ich dafür sorgen, dass es zumindest nicht weniger wird und im besten Fall auch noch mehr? Und deshalb, ja, ist es für jemand, der gar keine Ahnung hat vom Aktiengeschäft, ich meine, du bist in der Materie drin seit Jahrzehnten, du kennst dich aus, was würdest du diesen Frauen sagen? Weil ich habe festgestellt, dass einem zum Beispiel die Banker der eigenen Hausbank oft sehr lustige Sachen empfehlen, wo man dann sagt, eine Schiffsanleihe, ich weiß nicht, ob das so unbedingt mein Ding ist, wenn der Kahn untergeht irgendwo, keine Ahnung, aber einfach, man muss, glaube ich, in Kombination bei mir war es aus Bauchgefühl, Angst, das Geld zu verlieren und dann sich rantasten an die Materie Aktie. Und man kann ja mit ganz was Einfachem anfangen, nämlich mit Fonds.
Ja. Damit hast du schon beantwortet. Ja. Also dein Weg, den du gegangen bist, weil wir haben ja mit im Rahmen von Her Money, gleich warst du ja, haben wir das erste Interview zusammen gemacht. Und wenn ich mir das anschaue, dann haben wir in der Folge uns ja immer wieder gesehen, auf der Veranstaltung, die wir hatten in München letztes Jahr. Dann das Interview, das wir im Sommer geführt haben, das sind ja Welten dazwischen.
Das
ja, von die Pfui Deifel zu, ich habe diese Aktie, ich habe diesen Fonds, nehme ich mir, was mit der Moni passiert.
Ja.
Ja. Aber den Weg, den du gegangen bist, der ist völlig typisch auch für viele Frauen. Natürlich wollen wir unser Geld beieinander halten. Es sieht erstmal besser aus, wenn du auf ein Festgeld guckst und siehst diesen Betrag. Mhm. Denkst du, Gott sei Dank, noch alles da.
Ja, ne?
Wobei das natürlich auch nur, wissen wir ja, bis zu 100.000 Euro pro Bank gilt. Ne? Weil dann gilt ja die Einlagenversicherung nicht mehr. Und also mein Tipp ist einfach, das so zu machen, wie du es gemacht hast. Dich erstens mal ein bisschen schlau zu machen. Mhm. Das geht natürlich bei Her Money. Wo wir da die Lebensphasen beschreiben, wie du dich dem Thema auch näherst. Wichtig natürlich, jetzt nicht nur Kopf über Hals erstmal in Aktien oder in Fonds oder ETFs zu gehen, sondern erstmal auch zu gucken, ne, hast du die Basics gemacht, habe ich überhaupt eine Grundabsicherung, Berufsunfähigkeit, ne, welche Versicherung habe ich, also das habe ich eine Patientenverfügung, das ist ja in diesem Zeitalter.
Das ist ein Riesenthema übrigens. Genau. Also habe ich in einem Programm erwähnt, alle denken, ich sage, das ist auch Spaß. Nee. Wirklich, bitte machen.
Ja.
Also ein Testament wirklich und eine Patientenverfügung, um einfach selber sich sicher zu fühlen und den Angehörigen, finde ich auch, das Problem zu ersparen, dass man sich dann, ja, dass man eventuell sich mit einem Vormund rumschlagen muss oder dass die Verwandten in der unsäglichen Position sind, zu entscheiden, okay, was machen wir? Es steht nirgendwo was. Also es ist viele Menschen, aber Corona bringt das auch wieder hoch, haben unglaubliche Angst, sich diesem Thema zu beschäftigen. Also sterben, ableben, loslassen, das ist für viele so ein No-Go-Thema. Das ist natürlich auch unserer Kultur geschuldet, ist in anderen Kulturen anders.
Ja, also ich erlebe das auch im Privatbereich, dass Leute, die es wirklich besser wissen müssen, es nicht machen. Mhm. Und das ist für viele ist das einfach eine emotionale Hürde und
über 80%
hat auch was mit Vertrauen. Ja, ja, und vielleicht auch was mit Vertrauen gegenüber der Person, dem du dich in die Hände gibst. Also das ist ein sehr vielschichtiges Thema, würde ich mal sagen, aber Also ich habe das alles gemacht. Ich habe das auch für meine Kinder gemacht. Sobald die 18 wurden, sind wir hier um die Ecke zur Notarin gegangen im Gestütring und haben über Vollmachten und über Patientenverfügung, weil selbst weil ich die Mutter bin, habe ich ja trotzdem nichts mehr zu sagen, weil die sind erwachsen. Ja. Und das vergessen viele. Und also ich praktiziere, was ich predige. Und wir haben das gemacht. Und aber ich will nur sagen, zu deiner ursprünglichen Frage zurück, erstmal musst du diese Basics machen. Viele sind ja dann auch im Angestelltenverhältnis, da gibt es betriebliche Altersvorsorge. Du hast heute ein Anrecht darauf, selbst wenn dein Arbeitgeber dir das irgendwie nicht anbietet, der ist da heute dazu verpflichtet. Mhm. Also das würde ich auf jeden Fall immer erstmal alles in Anspruch nehmen.
Würdest du nur so klassische Lebensversicherung machen, wie sie angeboten wird, von vielen Banken auch? Weil das ist so, ich weiß nicht, wenn die wirtschaftliche Situation sich weiterentwickelt in Riesenschuldenberge, dann wurde mal so ein Szenario angekündigt, ui, das wird dann aufgelöst, die werden als erstes gehen, die Hops, und wenn wir denken, soll ich meine Lebensversicherung auflösen?
Ich würde eine bestehende Lebensversicherung unter gar keinen Umständen auflösen.
Gut.
Weil du natürlich auch noch eine Verzinsung bekommst, die du heute nicht mehr bekommst, was natürlich auch die Gesellschaft ein bisschen in Bredouille bringt, aber die haben da Profis am Werk und gucken sich die Situation an. Also da würde ich mir jetzt erstmal keine Gedanken machen, nicht auflösen, weil du hast ja Gebühren bezahlt, Provisionen. Das lohnt sich in der Regel nicht. Mhm. Stilllegen vielleicht. Mhm.
Stilllegen.
Ja, stilllegen. Okay.
Gut, dann wollte ich dich fragen, weil es schwirren verschiedene Szenarien rum nächstes Jahr, wenn die Arbeitslosigkeit vielleicht steigen sollte, Corona-bedingt. Und Schulden werden gemacht in sphärischen Höhen, wo man dann über 100 Billionen, weiß gar nicht, wie viel Nuller Billionen hat auf alle Fälle, wurde mir geraten von jemandem, ich sollte meine Lebensversicherung ja vielleicht nicht auflösen, aber stilllegen, weil das momentan weniger lukrativ sein könnte. Würdest du mir dazu raten oder was würdest du da sagen?
Ja, genau, auflösen würde ich nicht, weil eine Auflösung könnte mit Verlust für dich verbunden sein, weil du ja auch Provision gezahlt hast, ne? Und aber auch stilllegen würde ich auf jeden Fall. Ich denke, da gibt es genügend smarte Leute in den Versicherungen, die sich jeden Tag mit dem Kapitalmarktgeschehen beschäftigen. Mhm. Die wissen um die Situation. Mhm. Es gibt auch wenige neue Produkte in dem Segment, weil die meisten sich eben daraus verabschieden. Also von daher denke ich, das würde ich lassen. Ich würde das stilllegen. Und aber Neues würde ich jetzt nicht abschließen. Eventuell eine Risikolebensversicherung bei Bedarf, wenn du zum Beispiel ein Haus kaufst und das finanzierst und da braucht die Bank noch eine Absicherung, das könnte natürlich.
Nur wer kann sich im Kreis Ehring schon ein Haus kaufen? Mittlerweile ist es ein Wahnsinn.
Wem sagst du
das? Bei den Immobilienpreisen ist ja unglaublich. Bei uns, ich habe eine 60 Quadratmeter Wohnung gesehen, angeboten für 800.000 Euro. Mhm. Wenn ich denke, welcher normale Mensch, der einen normalen Beruf hat, soll das jemals in seinem Leben erwirtschaften? Es ist Betongold war immer so, du kennst mich als konservativer Anleger immer, dass Grund und Boden, dann kann dich keiner vertreiben. Aber bei diesen Preisen ist es vielleicht auch mal besser, so sich vielleicht eine 2B-Lage zu suchen, irgendwo nicht so ganz im Stadtzentrum, sondern irgendwo an der Peripherie, wo man sich denkt, da ist der Preis noch okay, oder?
Aber das siehst du ja jetzt. Jetzt kommt ja die Landflucht.
Ja.
Also die Stadtflucht, meine ich umgekehrt.
Die Leute gehen aus der Stadt raus. Übrigens vielen Ländern. Das ist in Frankreich so, das ist in Amerika so, aus den Großstädten wie New York fliehen die Leute aufs Land und bleiben da, melden die Kinder in der Schule an.
So, das heißt, im Umkehrschluss vielleicht noch schnell kaufen.
Ja, weil die bevor es noch, weil sollte man Gold kaufen, das ist meine nächste Frage auch, weil da hieß es ja auch, okay, ich habe neulich einen Experten gehört, Finanzexperten, selbst einen Finanzexperten, der gesagt hat, okay, Gold ist schon sehr hoch, aber er sagt, in 10 Jahren wird es noch höher sein.
Naja. Also das ist sehr spekulativ. Ich sag mal so, in unserer die Theorie sagt, wenn du Geld anlegen willst, dass du so 5 bis maximal 10% deines Vermögens in Gold investieren solltest. Das ist so die Theorie. Mhm. Und muss ich sagen, daran, das habe ich so gelernt und das mache ich selber auch so. Mhm. Und da musst du halt natürlich schauen. Und das gilt aber nur als defensives Investment, als wenn alles nicht mehr geht, dann hast du Gold.
Ja, so.
Und das Gold kostet dich aber Geld, das zu halten. Wenn du einen Goldbarren hast, musst du entweder einen tollen Safe haben oder einen geilen Typen davor stellen, damit er dir das Gold klaut. Du musst es ja verwahren. Es zahlt ja keine Dividende, keine Zinsen.
Eben.
Und das kostet dich dann halt Geld. Und es gibt natürlich eine moderne Form, so eine Art von ETF, so ein ETC, das nennt sich Exchange-Traded Commodity. Das ist da ist Gold hinterlegt und dann partizipierst du an der Goldentwicklung. Mhm. Das ist ein recht populäres Vehikel. Es gibt zum Beispiel eins von der deutschen Börse, die das emittieren. Also das wird zum Beispiel, hat ziemlich zugenommen. Aber ich würde prinzipiell nur sagen, immer nur einen kleinen Teil deines Geldes. Du kannst es auch gerne tragen. Ja,
ja das ist, da weiß ich, wo es ist, das sehe ich's.
Genau, und das ist ein heiß diskutiertes Thema mit dem Gold, weil da gibt es kein Dafür, Dagegen. Gold war ja im Sommer diesen Jahres bei über 2000 Dollar und jetzt ist es runter auf 1800. Und das ist auch etwas, es notiert in Dollar. Mhm. Ja. Das heißt, du hast da nochmal ein Währungselement. Und ich weiß aber auch noch, es gab Jahre, wo das Gold viele, viele Jahre überhaupt gar nichts wert war. Mhm. Ja, und deshalb, das hat eine ziemliche Achterbahn hinter sich. Und also ich würde jetzt nicht, wagen zu prognostizieren, wo das in 10 Jahren steht, sondern ich würde einfach der Theorie folgend sagen, ein kleines Teil packe ich in Gold und entweder trage ich es oder ich lege es mir in Safe oder.
Ich mag mein Geld dafür sehen kann im Schuhschrank.
auch eine Investition.
Ja, auch eine Investition. Aber jetzt drehe ich nicht mehr auf, jetzt brauche ich meine ganzen High Heels nicht mehr, die stehen rum und ich habe festgestellt, mein Halux schmerzt furchtbar nach einer Stunde tragen. Was wollte ich dich noch fragen?
Ja, aber vielleicht noch abschließend, weil du eben gesagt hast, was sollte man jetzt eigentlich sein Geld investieren? Ja. Ich habe jetzt nur die Basics so ein bisschen geschildert, aber wenn du dann gesagt hast, du hast deine Existenzrisiken, wie wir sagen, abgesichert, du hast über Altersvorsorge nachgedacht, dann kommst du erst zum Investieren. Ja? Und wenn du dann zum Beispiel 5.000 Euro hast oder 50.000 Euro, die du investieren möchtest und stelle sie zu sparen, was du bisher getan hast, dann ist es schon, musst du natürlich schon dir Gedanken machen über deine Anlageziele. Das ist das allererste. Was will ich mit dem Geld machen? Wie lange will ich dieses Geld investieren? Weil der Zeithorizont ist ja sehr wichtig bei der Auswahl der Anlageform. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche das Geld auf die nächsten 10 Jahre nicht, ich möchte das einfach investieren, dann ist es sehr, sehr gut bedient, wenn man sich dann über Aktien schlau macht oder einfach eine risikoärmere Variante eines Investmentfonds wählt. Ein Investmentfonds ist ja ein Topf Geld, der von einem professionellen Fondsmanager oder Fondsmanagerin verwaltet wird. Und da sind verschiedene Aktien drin, wenn es ein Aktienfonds ist und nicht nur einer, wenn du dir jetzt eine Aktie kaufst. Und das heißt, du nivellierst das Risiko.
Ja. Das habe ich immer so gemacht, dass ich es eigentlich gesplittet habe, ein bisschen nach Risiko, weil ich mir gedacht habe, okay, den Teil, der täte mir jetzt nicht so furchtbar weh, wenn der weg wäre, den kann ich ein bisschen riskanter anlegen, also für meine Verhältnisse schon progressiv und der andere Teil in irgendwie Fonds, wo ich mir denke, da sind Firmen drin, ich darf jetzt wahrscheinlich nicht sagen, Nahrungsmittelkonzerne oder medizinische Konzerne, wo ich mir dachte, das wird immer in irgendeiner Form gebraucht werden, denke ich mir jetzt in meiner Hausfrau.
Aber das ist aber ein sehr pragmatischer Ansatz und der ist durchaus richtig. Ne? Also erstens mal etwas, womit du dich wohlfühlst und dann tastet man sich vor. Geld, wo du jetzt sagst, ach, wenn es nicht so läuft, okay, ein paar Schuhe weniger.
Ja, absolut.
Und das ist eine ganz gute Möglichkeit, sich ranzutasten. Oder für jemanden, der jetzt auch anfängt, kannst du ab 25 Euro schon einen Sparplan machen in einen Fonds oder in die in eine kostengünstige Variante eines Fonds. Das sind sogenannte ETFs, also Exchange Traded Funds. Die sind an der Börse gehandelt und es machen auch sehr viele. Da kannst du mit 25 Euro dir einen Sparplan anlegen, machst dein Depot auf. Wir haben gerade einen Depotcheck gemacht bei Your Money. Kannst du gucken, welche Bank dir da taugt. Entschuldigung, kannst du über eine Online-Bank machen oder auch über
Das ist auch Hausbank. So, was viele Leute sagen, dass es natürlich auch diese Möglichkeit gibt, nicht nur bei der Hausbank so was anzulegen, sondern es gibt immer mehr Online-Banken, die ganz gute Produkte anbieten und wirklich, wo man sagt, es ist sehr verlockend, das zu tun. Und würdest du auch dem zustimmen? Du würdest nicht sagen, oh nein, um Gottes Willen, keine Online-Bank. Also es wird immer mehr.
Nee, das ist eine sehr, sehr gute Alternative. Man muss halt wissen, dass du dann halt zunächst auf dich alleine gestellt bist. Und wenn du sagst, du möchtest aber jemanden haben, mit dem du drüber reden kannst und brauchst eine Beratung, findest du das dort nicht, dann du findest vielleicht jemanden, der bei einer der Vollbanken, der Online-Banken wie eine ING oder eine Consors zum Beispiel, da kannst du da vielleicht auch noch jemanden anrufen. Mhm. Aber wenn du so jemanden nimmst, so ein neues Startup wie so ein Trade Republic, das ist eine App. Okay. Ja, oder ein Scalable. Das
ist ja für alles schon eine App.
Da gibt's schon alles
eine App. Das ist ja Wahnsinn.
Da gibt's eine App für alles.
Aber man die fragen, hast du doch keine App? Genau. Alle müssen so, du hast da so eine komische Wimperntusche. Hast du doch keine App? Da gibt's eine App in der Mauer, die Wimpern schön. Gibt ja alles eine App. Geldanlage,
Wimperntusche. Und das haben wir uns zum Beispiel genau angeguckt. Gibt's eine App dafür? Oder geht es nur über den Desktop? Genau. Also man, es ist eine sehr große Welt da draußen in dem Finanzsegment, wenn man sich da noch nicht mit befasst hat. Und wir versuchen ja auch für Money einfach, dass den Frauen so ein bisschen näher zu bringen, indem wir sagen, okay, das sind so die 5 Schritte, die du vielleicht erstmal machen solltest. Und dann guckst du dir die Geldanlagethemen an und dann kannst du das entweder direkt machen und dich rantasten, indem du mal einen Sparplan machst, so 25 Euro, mhm, ja, einmal essen beim Italiener weniger.
Das kann man sich leisten. What's the point?
Genau. Genau. Und selbst wenn du sagst, 5.000 Euro, ich habe aber 50, dann nehme ich mal 5 und traue mich mal. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, so der Weg, ne? Wie du es auch gemacht hast, du traust dich da mal so ein bisschen rein, beobachtest mal, wie das so funktioniert und wichtig halt eine Strategie haben und nicht wie mein Sohn, ne, der nicht investiert, sondern spekuliert.
Ja, ja, der Bub ist ein bisschen risikofreudig. Wenn man jung ist, dann ist man einfach risikobereiter. Das steht der Jugend zu, finde ich. Oder einfach, was ich vielen Frauen immer empfehle, es gibt ja so großartige Bücher. Du hast die wunderbare Beate Sander interviewt, genau. Börsenexpert, Selfmade Börsenmillionärin, die diesen wunderbaren Bestseller geschrieben hat, der Börsenführerschein für die Frau.
Ja.
Und was echt spannend zum Lesen ist, ist am Anfang liest sich sehr, natürlich, weil nicht in der Materie drin ist, ja, sie hat sehr, man denkt sich, oh Gott, das verstehe ich nicht.
Ja.
Aber sie hat mit 59, glaube ich, sich die erste Aktie gekauft und mit einem Startkapital von 60.000 Mark hat sie dann bis zum Schluss, sie ist ja leider dieses Jahr verstorben.
Ja.
Du hast sie kurz vor ihrem Tod noch interviewen dürfen.
Genau.
Das Interview gibt es auch zu sehen natürlich, kann man sich runterladen
auf YouTube. Auf meinem Podcast.
Anne Cornelli neben und dir. Beate Sander. Neben meinem. Beate Sander, Gott hab sie selig. Die hat sich ein Vermögen von 3 Millionen Euro dann zum Schluss.
Genau, also richtig, ja. Und die hat halt da wirklich im späten Alter sozusagen damit angefangen und das war aber ihr Leben.
Ja. Und sie ist, glaube ich, Lehrerin, oder?
Genau, das merkt man auch, wenn man die Bücher liest und wenn du mit ihr redest und so weiter. Sie ist immer die Lehrerin geblieben. Sie war Realschullehrerin. Und hat sich das wirklich selber alles beigebracht und ist aber auch sehr pragmatisch auch an diese Sachen rangegangen und hat sich ja diese Hoch-Tief-Mut-Strategie zusammengelegt. Und ja, damit hat die praktiziert und sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich muss auch sagen, ich habe auch selber viel von ihr gelernt, weil ich ja in meiner Karriere immer Fonds hatte, später halt auch ETFs und selber wenige Einzelaktien. Mhm. Ich habe die zwar, vor einigen Jahren habe ich mir Einzelaktien gekauft, aber da hast du so ein bisschen das Luxusproblem, weil die Märkte so gut gelaufen sind. Was mache ich denn jetzt, wenn die Kiste sich verdoppelt hat?
Mhm. Ja.
Ja. Und ja, das war aber ganz interessant, weil sie hat gesagt, du verkaufst deine besten Rennpferde nie. Ja, du nimmst vielleicht ein bisschen Gewinne mit, aber nur, wenn du dann was Neues hast, wo du rein investieren willst. Sie hat immer sehr drauf Wert gelegt auf die Dividenden, die also Aktiengesellschaften zahlen und diese Erträge auch wieder reinvestiert. Also sie hat eine sehr ausgeklügelte Strategie gehabt und dieser Börsenführerschein, der ist ja nach wie vor ein Bestseller, auch heute noch, lese ich über dem Handelsblatt. Ja.
Zu Recht. Also Weihnachten nicht von Frau Gruber, erlöse uns von dem blöden Kaufen, sondern halten Sie sich an die Schlauen, nämlich Beate Sander mit ihrem Börsenführerschein und die ist eine Frau, die ich sehr verehre, die ich über dich kennengelernt habe, bei dem Brigitte-Forum, wo es um Frauen und Geld ging, Helma Sick.
Ach ja, die Helma Sick.
Ja, ja. Ein Mann ist keine Altersvorsorge.
Genau. Recht hatte sie.
Genau. Also ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Ja. Und das ist eigentlich die Vorbereitung dessen, was Lydia schon immer sagte von Lichtblicke. Altersarmut ist weiblich und man darf sich nicht darauf verlassen, dass der Partner für einen sorgt, weil ich weiß nicht, ob die Ehe hält, ob der Partner nicht fremd geht, ob der einen absichert, ob er nicht pleite geht durch irgendwas.
Oder ob du den Mann nicht mehr willst.
Ob du den Mann nicht mehr willst.
Das kommt übrigens viel häufiger vor. Die Mehrheit der Ehen werden auf Veranlassung der Frauen geschieden.
Mhm. Und da muss die Schmerzgrenze sehr hoch sein, wenn eine Frau geht. Finde ich aber auch gut, dass man auch im hohen Alter noch sagt, nein, ich will jetzt noch ein paar schöne Jahre haben, den Trottel hau ich jetzt weiter.
Genau.
Und nein, ich finde es
ja in Ordnung. Das hast du öfter, dass auch langjährige Ehen geschieden werden, wo die Frauen dann irgendwie sagen, jetzt ist mal gut. Ne?
Ja,
und dann sind die Männer geschockt. Ich war auf einer Veranstaltung gewesen in Stuttgart vor einigen Jahren auf der Invest. Und da war eine ganz große Menge vor mir, vor diesem Vortrag. Und in der ersten Reihe, da ging es natürlich um Frauen und Geld, saß ein Herr, der war bestimmt schon über 80, wirklich ein älterer Herr. Und dann habe ich halt gesagt, ne, Frauen, sich sollen sich um ihr Geld kümmern und warum und wieso. Und dann sagt er so für mich hörbar auf der Bühne, ja Moment, wenn meine Frau Geld hat, läuft sie mir davon. Und da habe ich mir gedacht, that's the point.
Meine Freundin Nadja sagt immer, ich brauche so viel Geld, mein Mann kann sich keine Scheidung leisten.
Auch gut.
Ich koste ihn so viel Geld, er kann sich keine Scheidung leisten. Das ist erstaunlich. Aber Helma Sick hat wirklich kluge Sachen gesagt, auch eine große Feministin, unterstützt das ist, glaube ich, das erste Frauenhaus, das es in München gab, das sie mit aufgebaut hat. eine kluge Frau, die sich um Frauen und unser Wohlbefinden und dass wir uns emanzipieren und gegenseitig stützen, das finde ich ja das Wichtigste.
Ja, ja. Darum geht's dir die hat ja eine große Finanzberatung, damit ist sie ja erfolgreich. Mhm. Die Bücher hat sie immer nur nebenbei gemacht, aber das ist halt ein genialer Titel, ne? Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Ja,
sie hat viele gute Bücher geschrieben,
davon gesehen. Aber wichtig ist halt immer zu verstehen, wenn wir auch über diese Frauenthemen sprechen, es geht ja hier nicht darum, wie du eingangs auch schon ein bisschen erwähnt hast, dass wir Frauen besser sind. Ne? Mhm. Es geht ja um Gleichberechtigung und sich auf Augenhöhe begegnen. Das bedeutet auch, dass die Frauen sich bewegen müssen, ne? Dass die Frauen nicht sich hinsetzen und sagen, hey, das kostet denen viel Geld, wenn er mich los will, sondern du musst halt auch dann in deiner eigenen Kraft kommen und in deiner eigenen Kraft bleiben. Mhm. Und ich erlebe auch leider sehr häufig, dass junge Frauen, die heiraten, hatte ich jetzt erst wieder den Fall, Mitte 30, und dann sagt sie zu mir, Mensch, oh, Gott sei Dank bin ich verheiratet. Da sage ich mir, was ist das hier für eine Einstellung? Ja, weil sie froh ist, dass sie jetzt die, ne, sie kann jetzt die Last auf ihn sozusagen übertragen. Und so geht es eben nicht. Mhm. Also ich finde, man sollte eine Beziehung auf Augenhöhen führen. Und wenn man heute so eine Ehe eingeht und denkt, oder eine Partnerschaft, wie auch immer, denkt eher, genau, das funktioniert gesetzlich nicht mehr, ne, weil einfach die Scheidungsgesetze sich eh verändert haben. Es gibt keinen großen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt. Das wissen viele gar nicht. Das ist eine Sache, aber viele, du musst dir einfach auf Augenhöhe begegnen und du kannst die Verantwortung für dich selber nicht abgeben und für dein finanzielles Wohlergehen. Das heißt nicht, dass der Mann nicht Karriere machen kann und dass du sagst, ich bleibe zu Hause, ich kümmere mich um die Kinder. Das ist
was ja völlig legitim ist.
Absolut. Völlig eine persönliche Entscheidung und ich bin auch keine, die sagt, ne, du musst jetzt wie ich das machen. Zwei Kinder kriegen, Vollzeit arbeiten, atemlos. Ja. Oh. Das ist mein Weg. Den haben mein Mann und ich damals beschlossen, besprochen, gemacht. Und meine Kinder, aus denen ist was geworden, sind weder Alkoholiker noch drogenabhängig und sie arbeiten. Alles gut.
Meine Eltern waren immer so, ich bin Alkoholiker. Scheiße, so geht's auch. Na, schmarrn, aber das ist das, was ich meine, dass Frauen auch andere Frauen so sein lassen, wie sie gern sein möchten.
Genau. Also ich find, das muss man nicht kritisieren.
Also nein, das darf man nicht kritisieren. Genau. Jeder hat einen Lebensentwurf und ich finde das total, ich finde es wunderbar, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe zwei Kinder und ich möchte die nicht mit 6 Monaten in die Kita geben, ich möchte mich den Kindern widmen, weil das ist eh nur so wenig, so eine kurze Zeit, die man die Kinder so für sich hat, dann sind sie im Kindergarten und dann haben sie ihren eigenen Freundeskreis. Und da finde ich auch, das finde ich oft wirklich geschert, wie man in Bayern sagt, wenn Frauen, es sind nämlich nicht die Männer, die Frauen diskriminieren, es sind andere Frauen, die dann sagen, ja, wie, du bleibst daheim bei den Kindern, wie, du gehst nicht wieder arbeiten, wo du sagst, nein, ich möchte.
Das hast du auch.
Das hast du auch und das finde ich genauso schäbig eigentlich wie Männer, die daherkommen und sagen, jetzt willst du mit zwei Kindern wieder arbeiten.
Es gibt einen sehr hohen sozialen Druck auf die Frauen. Die machen sich die Frauen untereinander. Das kommt aber auch dann von den Ehepartnern, den Schwiegereltern, ja, weil die ein anderes Umfeld haben. Also wir Frauen müssen schon sehr viel leisten. Es lastet schon richtig. Wirklich einen Druck auf uns. Und deshalb, wie du es auch schon sagtest, wir müssen uns einfach strength lies in numbers. Wir müssen uns irgendwie zusammentun und uns gegenseitig stärken. Und wir müssen auch nicht alle beste Freundinnen sein, ja, sondern uns wertschätzen. Richtig, und das hast du eben auch schon gesagt, Männer machen viel selbstverständlicher Karriere, obwohl sie sich vielleicht nicht so persönlich leiden können. Und das müssen wir Frauen lernen. Also wir wollen hier, was wollen wir? Wollen wir Beliebtheitswettbewerb gewinnen? Oder wollen wir einfach als Person wertgeschätzt werden und nicht jede kann mit jeder, nur weil du eine Frau bist, muss es dich nicht leiden können. Genau. Und nur, das ist ja nicht der Punkt.
Genau.
Ja? Ja. Aber einfach leben und leben lassen und wenn du da die Hausfrau sein möchtest, schön, es ist dein Ding. Aber dann sage ich dir nur, ja, dann musst du dann gucken, dass du deine Finanzen geregelt bekommst. Und dann reden wir über das Thema Ehevertrag, dann reden wir über nachehelichen Unterhalt, wie geht es mit den Kindern, wie soll das mit dem Haus werden. Das muss besprochen werden. Mhm. Und das ist für viele ganz, ganz schwer, dieses Gespräch zu führen. Das höre ich auch bei den jungen Frauen. Ein sehr emotional besetztes Thema, wo die Männer dann sagen, Mensch, jetzt fängst du schon an und denkst am Anfang ans Ende schon. Wie unromantisch. Also da gibt es wirklich ganz krasse Geschichten.
Es ist nicht unromantisch, es ist dumm, es nicht zu tun, finde ich. Also ich habe gerade eine Geschichte erlebt, ich glaube, die habe ich schon mal in Umrissen erzählt von einer Bekannten von mir, die 50. Geburtstag gefeiert hat. Die haben 3 Kinder zusammen mit ihrem Mann, der hat noch eine riesen Geburtstagsfeier aufgezogen mit wirklich so hinknien und oh, I love me tender und die ganze Abteilung, wo alle gedacht haben, die Freunde, mein Gott, was für ein glückliches Paar. Genau. 2 Wochen später legt ihr einen Ehevertrag hin, die hatten noch keinen und sagt so nach dem Motto, brauchst nicht durchlesen, unterschreib das, Schatz. Das ist eine reine Formalität. Schatz, sie hat unterschrieben, ohne es durchzulesen und ohne es ihrem Anwalt oder irgendjemand im Umfeld zu erzählen, beziehungsweise das durchlesen zu lassen. Und dann hat er weitere zwei Wochen später gestanden, ja, also er wäre jetzt, das wäre jetzt die Svetlana und die ist jetzt seine neue Lebensgefährtin, die hat er natürlich schon seit Jahren gehabt und hat sie mehr oder weniger, also ein Ultimatum gestellt, sie aus dem Haus rausgeschmissen und gesagt, ja, du kannst jetzt noch schauen, bis du was Eigenes hast und dann mit den Kindern schleichst du, gell? Und da war die große romantische Geburtstagsfeier dann schnell vergessen. Hm. Und das ist nicht irgendein Schmarrn, der von mir sich aus, sondern dass die Helma Sick hat das auch erzählt, ja, genau. Ich habe mich mit ihr unterhalten, ja, dass sie hunderte von solchen Geschichten weiß. Ja. Und deshalb, also liebe, liebe junge Frauen, liebe, alles gut und schön, wir alle wollen geliebt werden, wollen geschätzt werden, ja, aber man muss einfach auf seine eigene Haut schauen, auf seine, ja, auf seine Grundversorgung und man muss schauen, wo man bleibt. Und das ist auch nicht dem Partner gegenüber despektierlich, das ist einfach nur vernünftig.
Ja, und wenn man sich liebt, dann sollte der Partner, gegenseitig sollte man Interesse haben, dass die andere Person gut versorgt ist und dass es geregelt ist. Und ja, also wir sehen von den Anwälten, hören wir, dass viel mehr junge Frauen heimlich zum Anwalt gehen und sich zumindest schlau machen. Mhm. Also so ein bisschen ins Bewusstsein ist es schon gerückt. Mhm. Und ich denke, in dem, was wir heute auch machen, da leisten wir auch nochmal einen Beitrag dazu. Also wie gesagt, es geht, ich bin da ganz wichtig für mich, ganz, ganz wichtig, es geht nicht gegen die Männer. Ja, ja, genau. Also ich liebe Männer, du auch.
Ja, ich auch, absolut.
Aber absolut.
Wir brauchen sie.
Absolut. Ja. Aber es geht darum, auf Augenhöhe zu sein und auch nicht die Last dann auch den Männern, wie mit dem beschriebenen Beispiel eben mit der Bekannten, die geheiratet hat, auf die Männer abzuladen. Mhm. Weil wir alle wissen, wenn du heute in einem Unternehmen Karriere machst, du fängst nicht dort an mit 30 und bleibst da, bis du 65 bist. Die Zeiten sind vorbei. Firmen werden verkauft, die werden gemerged, es gibt doch nicht mehr so viele Führungsschichten. Also die ganze Arbeitswelt verändert sich. Und das muss man auch wissen. Und deshalb finde ich persönlich immer, wenn man das auf eine Person reduziert, die dann das alles wuppen soll, finde ich schwierig. Deshalb finde ich auch, es ist schon gut, wenn man selber auch ein bisschen arbeitet und sein Skillset da aufrecht erhält, weil you never know. Ja, ja, also ich habe jetzt auch einen aktuellen Fall geheiratet, große Liebe, großes Kino.
Also du hast nicht geheiratet, sondern eine Frau hat jemand geheiratet.
Nee, nee, nicht wieder. Ich hatte schon was, ich war 22, das langt irgendwie für drei Ehen, aber gut.
Aber du hast zwei wunderbare Kinder, schau.
Das ist alles gut. Das ist alles gut. Alles gut. Aber ich will nur sagen, dann hieß es, Schatz, also brauchst du eigentlich nicht, ne, weil ich habe ja genug und so weiter. Und dann kam Corona. Ja, mit dem Ergebnis, dass das jetzt für die Person, die eine Person dann nicht so gut läuft und die andere froh ist, dass sie den Job hat. Mhm. So, das ist, was ich versuche zu sagen. Man ist ja ein Paar, man sollte das gemeinsam gestalten und nicht alles auf einer Person.
Man ist ja kein siamesischer Zwilling, genau. Aber Stichwort Corona. Wenn man so ein bisschen das Szenario sich anschaut, wird einem schon, wenn man das ein bisschen weiterspinnt, momentan wird mir so ein bisschen Angst und Bange, wenn man sich das alles so anhört, die Zahlen, die in den Raum geworfen werden von unserem Finanzminister, es geht ja nur noch Milliarden, dann wird der Club Mediterranee noch mitfinanziert mit ich weiß nicht wie vielen Milliarden und ist überhaupt kein Problem, Geld ist genug da, wundert mich, weil die Schulen hätten auch schon längst saniert gehört und Digitalisierung etc., Altersarmut, wurscht, das war alles kein Thema, jetzt ist genug Geld da, ist ja schön. Aber die Schlüsselindustrie, die deutsche Schlüsselindustrie, die Autoindustrie wird auf dem Altar der Elektromobilität geopfert. Kann man auch darüber streiten, ob das richtig ist. Brexit. Also es ist schon ein Szenario, wo man sagt, es könnte einen beunruhigen. Und es werden sicherlich, was ja unsere Bundesregierung macht mit diesem ganzen Kurzarbeitergeld, ist ja eigentlich Insolvenzverschleppung im großen Stil. Und das kann man nicht anders sagen. Es wird nächstes Jahr viele, viele Arbeitslose geben. Es werden viele Leute von der Kurzarbeit direkt in die Arbeitslosigkeit gehen. Mhm. Es sind die Aussichten nicht wirklich rosig. Was würdest du Frauen, die sagen, Mensch, ich habe ein bisschen was übrig, ich würde gerne was anlegen, würdest du sagen, in was sollen sie investieren? Oder sind es die ETFs? Sind es, ist es die, ja,
wie gesagt, das ist eine sehr kurzfristige Betrachtung für einen Anlagehorizont. Mhm. Ja. Da muss ich einfach nur sagen, wie lange willst du dein Geld investieren? Mhm. Willst du das auf 10 Jahre investieren oder brauchst du das in einem halben Jahr? Brauchst du es im halben Jahr, lass die Finger weg von Aktien, dann brauchst du keinen Fonds, du brauchst keinen ETF. Dann bleibst du bitte da, wo du bist, bei deiner Sparkasse oder wie auch immer. Das ist ganz wichtig und das könnte eher noch eine Einstiegsgelegenheit sein, zu sagen, jetzt gehe ich da noch mal ein bisschen mehr an den Markt, wenn der Markt zurückgehen sollte. Der Markt spricht die Börse. Und also das wäre jetzt meine vereinfachte Antwort darauf. Also ich muss sagen, ja, mir wird es auch schwindelig, wenn ich diese ganzen Zahlen sehe. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass wir in Deutschland ein wirtschaftlich wirklich sehr starkes Land sind. Wir sind hier sehr innovativ auch. Ich sag mal Impfstoff. Ja, wir sind zwei deutsche Firmen, die das ja auch mit erfunden haben. Und wir haben ein reiches Ingenieurtum und es gibt so viele Unternehmen, die unter der Oberfläche wabern, die du gar nicht so wahrnimmst, wo das komplexe Themen sind, die die machen, die dann aber bei Apple drin sind, ja, weil sie irgendwelche Patente haben. Also ich glaube, man sollte die deutsche Wirtschaft nicht unterschätzen und unsere Wirtschaftskraft. Und wir können uns sehr, sehr günstig refinanzieren. Das ist natürlich auch ein Treiber. Aber ja, aber insgesamt ist das Ganze doch auch ein großes Experiment, muss man auch sagen. Ja. Ich bin jetzt kein Ökonom, aber ein bisschen denken, so wie du, ist auch sehr, sehr hilfreich. Einfach mal so die Zahlen ein bisschen angucken. Ja? Da wird es einem schon ein bisschen schwindelig. Ja, wird es schon
ein bisschen anders. Andererseits denke ich, haben wir in diesem Land schon Schlimmeres erlebt. Also zwei Weltkriege und es ist immer irgendwie weitergegangen. Das wird auch diesmal weitergehen.
Ja, aber ich bin ein großer Verfechter von der Anlage in Fonds, in ETFs oder Aktien, weil ich auch der Meinung bin, das habe ich hat es ja auch immer wieder bewiesen, dass Unternehmen viel flotter agieren und sich mit einer Situation arrangieren, als es ein behäbiger Staat tun kann und auch nicht unbedingt sollte, ne? Weil da gibt es Strukturen und so weiter. Und deshalb habe ich immer wieder sehr großes Vertrauen auch in wirtschaftlich geführte Unternehmen, also Aktienunternehmen, weil die einfach Gas geben müssen. Ne?
Und auch da wird es Unternehmen geben, die natürlich auch von so einer Krise profitieren werden, ganz klar. Einige. Ja, und nicht nur Herr Amazon, sondern es sind ganz viele andere dabei. Ja. Wenn man den Markt ein bisschen beobachtet und natürlich euer Newsletter abonniert und dabei bleibt. Nein, unbedingt.
Unbezahlte Werbung.
Ja, genau, muss man unbedingt sagen, weil das ist ein Thema, was wichtig ist und ihr habt immer super Tipps und ihr habt immer tolle Interviews mit tollen Frauen und ich finde, jeder Kontakt, wie du sagst, man muss sich wertschätzen, man muss sich nicht immer gegenseitig lieben, aber man profitiert voneinander. Ja. Und wie du sagst, nicht alle sind so extrovertiert wie mir, die nach vorne wollen, die Rampensäue, sondern es gibt viele Frauen, kluge Frauen, gebildete Frauen, von denen wir lernen können, wir profitieren können, wir halten einfach zusammen, wir hören uns gegenseitig zu, das machen ja auch viele heutzutage nicht mehr. Du hast mir auch zugehört, wir haben einander zugehört, wir haben miteinander gesprochen, ich danke dir sehr für deine Zeit. Und alles, alles Liebe. Und ja, wir sehen uns auf alle Fälle wieder, weil wir wohnen ja quasi nebeneinander.
Genau.
Und ich wünsche Ihnen toi, toi, toi. Und wie gesagt, Newsletter abonnieren, das ist auf alle Fälle eine richtige Entscheidung. Und es gibt so viele spannende Frauen, die so viel zum Thema Geld zu sagen haben. Geld ist wichtig und ist sexy.
Sehr.
Gruber Talks, der Podcast von und mit Monika Gruber.